So, wir sind wieder da, jung und live. Diesmal Ausgabe Nummer 5 mit der Parteivorsitzenden der Linken. Hallo Katja Kipping.
Hallo.
Und Hans ist auch wieder dabei. Hans, wie geht es dir? Du bist die Risikogruppe hier.
Und ja, sowieso, auch intellektuell. Nein, unverändert gut. Dankeschön.
Hey, liebe UnterstützerInnen, hier ist Thilo. Es gibt was Neues. Wir haben eine neue Bankverbindung. Wie ihr wisst, gibt es Junge Naiv ja nur dank eurer finanziellen Unterstützung. Wir sind nicht kommerziell, wir machen keine Werbung. Wenn ihr uns also per Überweisung, entweder einmalig oder jeden Monat per Dauerauftrag Geld zukommen lasst, ist es super wichtig, dass ihr ab sofort unsere neuen Kontodaten nutzt. Diese findet ihr in der Beschreibung. In Sachen PayPal hat sich nichts geändert. Also, danke vorab und jetzt geht's weiter. Katja, wie geht es dir? Wie kommst du klar?
Also ich habe ja im ersten Moment gedacht, oh krass, alle Termine, die ich so außerhalb habe, fallen weg. Ich werde jetzt total viel Zeit haben. Und dann würde ich rückblickend sagen, die letzten anderthalb Wochen waren besonders stressig. Das beginnt halt damit, dass man, wenn man, also die Schulen sind ja alle geschlossen. Das heißt, das Kind ist zu Hause im Homeschooling. Und ich bin so, wenn ich zu Hause bin, pendle ich zwischen Homeoffice und Homeschooling. Und dann war jetzt unglaublich intensive parlamentarische Zeit, weil irgendwie so eine Unzahl von Gesetzen in kürzester Zeit und bis zuletzt, bis gestern Nacht noch Änderungen kamen. Also ich hoffe, dass es jetzt etwas geruhsamer wird die nächsten Tage.
Du warst heute, glaube ich, im Bundestag. Das war ja eine Sitzung unter besonderen Bedingungen, weite Sitzabstände. Es wurde geperrt. Aber du hast, glaube ich, zu denen gehört, die im Parlament, also im Plenarsaal saßen. War das heute eine andere Form von Sitzung? Also formal sowieso, aber auch inhaltlich?
Ja, das war schon ein ganz anderer Charakter. Also es fängt halt damit an, wenn man drauf guckt, das war so immer zwei Sitze nebeneinander, da weißt man so einen Zettel bitte freilassen. Ja, das heißt, man saß in großen Abständen voneinander da. Und dann war natürlich so, dass normalerweise zieht sich ja ein Gesetzgebungsprozess über viele, viele Wochen, wo du öffentliche Anhörungen machst, Änderungsanträge im Ausschuss stellst. Und es war heute alles von erster Lesung, Behandlung im Ausschuss und der letzten Lesung quasi innerhalb von einem Tag durchgezogen. Also das war unglaublich dicht. Und es ging natürlich um enorme Fragen und auch um enorme Summen.
Habt ihr überall zugestimmt?
Nee, nicht überall. Wir haben uns das sehr genau angeschaut. Also kann es ja vielleicht mal deutlich machen, wo wir jetzt nicht zugestimmt haben, ist der epidemische Notstand ist ja jetzt für ein ganzes Jahr ausgerufen worden. Und wir haben gesagt, also dazu, und Notstand heißt ja, dass dann irgendwie Jens Spahn und so, dass die Regierung unglaublich viele Befugnisse hat, auch Grundrechte einzuschränken. Jetzt bin ich da gar nicht dogmatisch dagegen, dass man jetzt auch mal manche Grundrechte einschränken muss, aber das muss halt immer geprüft werden und auf Verhältnismäßigkeit geprüft werden. Und ich finde eine Sache total absurd, der Notstand, also wo die Regierung dann besonders viel Rechte hat, der ist für ein Jahr angelegt, aber alle sozialen flankierenden Maßnahmen sind gerade mal für 6 Monate angelegt. Also eigentlich müsste es genau andersrum sein, dass man sagt, der Notstand dauert halb so lange wie die sozialen Maßnahmen, weil wenn das Schlimmste vorbei ist, brauchen wir immer noch ein paar Monate, bis das öffentliche Leben wieder in Gang kommt. Aber die Regierung macht es genau andersrum.
Ihr werdet das der Regierung gesagt haben und gefragt haben, warum macht ihr es so rum? Habt ihr eine befriedigende Antwort bekommen?
Nee, darauf gab es keine befriedigende Antwort auf das Thema, muss man so klar sagen. Wir haben, wie gesagt, dort halt deutlich gemacht, dass wir uns genau andersrum vorgestellt haben und haben dann halt einen entsprechenden Änderungsantrag gestellt.
Wie arbeitet ihr denn jetzt aktuell in der Fraktion? Wie habt ihr eure Arbeit umgestellt? Wie schützt ihr euch? Habt ihr schon Fälle von Infizierten?
Also jetzt in der Fraktion, wir haben ein paar, die vorsichtshalber in Quarantäne sind, und wir haben welche, die zur Risikogruppe gehören und deswegen sowieso nicht in den Bundestag kommen. Wir haben noch keinen, der positiv getestet wurde. Und wir haben aber trotzdem in der Partei, aber auch in der Fraktion komplett umgestellt auf jetzt Kommunikation über Social Media. Also das war ein großes Experiment. Gestern hatten wir die Fraktionssitzung mit über 60 Leuten als Videokonferenz. Ja,
Wow.
und vor allen Dingen, ja, und wenn wir mit so vielen machen, müssen wir jetzt auch immer so auf die Anbieter, die wir nehmen, vom Datenschutzbeauftragten prüfen lassen, ob die auch okay sind. Und naja, also ich würde mal so sagen, am Ende, was davon hängen bleiben wird, ist, dass wir einen krassen Digitalisierungsschub haben. Die erste Stunde ist schwierig, weil viele sind gestresst, weil muss man mit der Technik erst klarkommen, die Geräte müssen irgendwie, ne, muss man erst checken, auf welchem Gerät geht welcher Anbieter. Aber so alles in allem, glaube ich, das ist eher ein ganz schönes Mittel.
Jenseits der technischen Frage, Eure Fraktion ist ja nicht immer nur einheitlich einer Meinung. Man sagt manchmal, in Krisen- oder Notsituationen verschwinden Unterschiede. Ist das jetzt auch so oder bleiben die alten Lagerunterschiede weiterhin erkennbar bestehen?
Nee, also natürlich gibt es nach wie vor Diskussionen, aber die verschieben sich ein bisschen. Ich will das mal an einem Beispiel verdeutlichen. Also zum Beispiel die Frage, was hält man von Kontaktsperren und Ausgehsperren? Da hast du schon bei uns in der Fraktion und in der Partei, übrigens wie auch in vielen anderen Parteien, geht es ein bisschen auseinander zu Leuten, die sagen, nee, es ist eher richtig, und anderen, die sagen, boah, das ist ein krasser Grundrechtseinschnitt, muss man sehr vorsichtig damit umgehen. So, und das ist aber wiederum, diese Frage wird quer zu fast allen Fronten, die es sonst so gibt, beantwortet. Ich habe dann mehrere Punkte vorgeschlagen, auf die sich alle verständigen können. Zum Beispiel sind bei uns alle in der Meinung, dass natürlich unser Job als Linke zuallererst ist, immer auf die soziale Dimension hinzuweisen. Also ich sag mal, sowas wie eine Kontaktsperre oder wenn du nicht aus dem Haus gehen darfst, das ist für Leute, die eine große Wohnung haben, die eine Villa haben oder die zumindest einen Garten am Haus haben, für die ist das leichter wegzutragen als Leute, die mit ganz vielen auf engen Raum im Plattenbaugebiet wohnen. Ja, oder Familien, wo es halt eh schon zu häuslicher Gewalt kommt. Da ist klar, dass wenn alle aufeinander hocken, es eher eine Zunahme von häuslicher Gewalt gibt. Und da sind wir halt unsere Aufgabe daran, immer wieder Druck zu machen und darauf hinzuweisen und zu sagen, Leute, wir brauchen jetzt, wenn Ausgangssperren notwendig sind oder Kontaktsperren notwendig sind, um die Ausbreitung des Virus zu verhindern, müsst ihr aber flankierende Maßnahmen in die Wege leiten, zum Beispiel mehr Räumlichkeiten für Frauenschutzhäuser sehr schnell zu schaffen.
Wie bist du denn aktuell mit den Maßnahmen der Bundesregierung zufrieden, wenn es um die Ärmsten, wenn es um die Schwächsten der Gesellschaft geht?
Na, ich habe sehr früh haben wir gefordert, dass es jetzt sehr weitreichende Maßnahmen gibt. Also ich würde es mal voll zusammenfassen. Zum einen habe ich gesagt, es braucht jetzt echt ein Pandemie-Überbrückungsgeld. Ich finde, man könnte das auch Krisengrundeinkommen nennen, aber manche Leute haben beim Wort Grundeinkommen solche ideologischen Scheuklappen, kann man es auch anders nennen, ja. Für die vielen Freiberufler und Selbstständige, das sind ja Millionen, also von Logopäden, Physiotherapeuten bis Leuten, die in Kleinstunternehmen davon leben, dass die Festivals organisieren, oder Visagistinnen, die im Theaterbereich tätig sind, die alle verlieren ja komplett ihre Einkommensgrundlage, und für die brauchst du eine schnelle Lösung, weil die kriegst du auch nicht so schnell, dass die sich jetzt komplett irgendwie umschulen, und die müssen jetzt vielleicht ein paar Monate einfach so überbrücken. Und das haben wir gefordert, dass jetzt das, was die Regierung liefert, echt noch nicht ausreichend. Ich bin sehr froh, dass eine Forderung, die ich sehr früh aufgemacht habe, aufgegriffen wurde, nämlich, dass die Vermögensprüfung bei Hartz IV wegfällt. Und das heißt, dass jetzt ein Selbstständiger, wenn der jetzt versichern kann, dass er gerade keine Einnahmen mehr hat, kann er Grundsicherung beantragen und er muss nicht alles, was er bisher angespart hat, erstmal aufbrauchen. Das war ja immer bei Hartz IV so, sondern er kann in seiner Wohnung weiter wohnen bleiben, selbst wenn die für Hartz IV-Sprüche ein bisschen zu groß ist, und er kriegt jetzt erstmal 6 Monate lang ohne Vermögensprüfung das. Mir reicht das noch nicht, weil das habe ich heute extra noch beim Ausschuss mit der Staatssekretärin diskutiert. Das ist leider, da müssen wir noch die Regierung weiter treiben. Es findet weiterhin eine Prüfung des Partnereinkommens statt. Und das ist natürlich total ärgerlich, stell dir vor, irgendwie Physiotherapeutin lebt mit jemandem zusammen, dessen Einkommen noch so halbwegs okay ist, nicht besonders reich, kein Luxus. Ihre Einkommen fallen komplett weg. Sie müsste jetzt, um selber über die Runden zu kommen, halt Grundsicherung beantragen, und dann wird erstmal geguckt, Moment, hat dein Partner nicht so viel, dass er dir die Hälfte abgeben muss, und damit werden halt dann so Menschen in der Partnerschaft so eine Taschengeldempfängerperspektive gebracht, und das finde ich halt unemanzipatorisch.
Wir sind ja hier live und ich bin mir sicher, wir werden viele Fragen jetzt konkret zu den Ärmsten und den Schwächsten haben. Ich würde aber noch ganz kurz wissen, wo tut die Regierung denn aus deiner Sicht ausreichend viel und für wen, und wo übertreibt sie es sogar vielleicht?
Also kann man so sagen, es gibt sehr unterschiedliche Reaktionsweisen von Seiten der Regierenden. Es gibt einige Minister, da habe ich echt den Eindruck, die schauen, was irgendwie geht, die bemühen sich jetzt um besonders viel Kommunikation, auch mit der Opposition. Ja. Ja. Ich kann sagen, zum Beispiel heute im Sozialausschuss war Hubertus Heil als Sozialminister besonders lange da, hat sich sehr vielen Fragen gestellt, hat auch geguckt, wo er unproblematisch oder einfach pragmatisch was lösen kann. So, und es gibt andere Minister, da habe ich das Gefühl, die finden es eher toll, dass sie jetzt die Gunst der Stunde nutzen können, dass das öffentliche Leben quasi am Boden liegt und sie so besonders viel Macht bei sich versammeln können.
Sag mal einen Namen.
Jens Spahn. So. Also das finde ich ist total auffällig. Und das ist sowas von Verantwortung. Der wollte ja auch die Telefondaten personalisiert tracken. So, also wo ich sage, wir brauchen jetzt wirklich viel, um den Virus, um die weitere Ausbreitung des Virus zu bekämpfen. So, wir bräuchten vor allen Dingen deutlich mehr Tests und schnellen Zugang zu Tests. Ja. Kurze Seitenarabeske. Ich habe über meine Nachbarn erfahren, dass ein Arzt, der, den man jetzt wirklich braucht, als Fachkraft brauchen wir gerade jeden Mediziner, der tätig sein kann, der hat einen Husten, hat sich testen lassen und musste irgendwie, um den Test zu bekommen, eine Weile lang mit anderen hustenden Leuten in einem Wartezimmer sitzen, bevor er den Test bekommen hat bei den offiziellen Stellen. Und weil andere Leute außer ihm auch im selben Wartezimmer waren, die dann positiv getestet worden sind, musste er jetzt 2 Wochen in Quarantäne sitzen, obwohl er selber gar nicht positiv getestet worden war. Also ein irrer Vorgang. So, und da finde ich, da müsste ein Gesundheitsminister mehr leisten und er sollte weniger schauen, wo kann ich mal noch schnell ganz viele Grundrechte einschränken.
Wir hören von Jens Spahn und anderen, also der präsentiert sich ja sehr als Krisenmanager und sagt, und wir tun alles, sehr energisch. Hast du eigentlich den Eindruck oder hast du Informationen, dass aber in der Tat vielleicht er oder sein Ressort eher hätte reagieren können? Wussten die früher etwas, was auf sie, was auf uns zukommt, als so die allgemeine Öffentlichkeit?
Ja, das ist die große Frage. Ne? Hätte die Regierung nicht eigentlich eher handeln müssen? Also ich würde sagen, mit dem Wissen von heute können wir sagen, die Ansprache der Bundeskanzlerin, die hätte schon vor der Karnevalszeit stattfinden müssen. So, wo so viele Menschen zusammengekommen sind, es war ja ein echter Virenaustauschfestival, die Karnevalsumzüge. Jetzt bin ich ein bisschen zurückhaltend damit, immer den ersten Stein zu werfen. Ich weiß, ich habe so Mitte, Ende März angefangen, dass ich niemandem mehr die Hand gegeben habe. Und das war am Anfang total schwer, weil alle haben komisch geguckt, haben so, ach Mast, bist du dir zu hoch, also bist du zu arrogant, um uns die Hand zu geben, und mich selber immer wieder gegen meine eigene Regel verstoßen. Aber ich weiß noch, was ich Ende Februar für blöde Sprüche gehört habe, ja, als ich den Leuten nicht die Hand gegeben habe. So, und deswegen glaube ich, Leute haben halt unter und hatte das Gefühl, dass ich in meinem Umfeld bin ich echt noch so eine der Ersten gewesen. Aber selbst das irgendwie war eigentlich schon zu spät, als ich angefangen habe. Deswegen ist so, hinterher ist man halt immer klüger. Bei Jens Spahn würde ich sagen, da häufen sich jetzt ein bisschen die Berichte. Also es gibt ja zum einen ein öffentliches Schreiben von einem Hersteller von Schutzmasken. Der sagt, er hat immer wieder das Gesundheitsministerium angeschrieben, schon zum Jahreswechsel. Und hat den Leuten gesagt, Mensch, hier, es gibt einen Mangel, es gibt Lieferengpässe bei diesen Schutzkleidungen und den Schutzmasken. Und da hat man nicht drauf reagiert. So, zudem würde ich sagen, dass wenn du die Krankenhäuser total ausrichtest auf Profitmacherei, sind die halt nicht wirklich pandemie- und krisenfest. So, und dieses Prinzip der DRGs, also dieser Fallzahlen, ja, führen halt eher dazu, dass Profitmacherei im Mittelpunkt stand und nicht sozusagen, was ist die beste flächendeckende Versorgung. Und da würde ich sagen, da hat er schon als Gesundheitsminister nicht dafür gesorgt, dass unser gesamtes Gesundheitssystem krisenfest ist.
Erklär uns da doch mal unseren Zuschauern und uns, was ihr jetzt am aktuellen Gesundheitssystem so schlimm findet. Ich meine, klar, 10, 20 Jahre jetzt Profitorientierung, aber wir haben ja trotzdem offenbar das beste Gesundheitssystem noch in Europa. Wir haben die meisten Intensivbetten. Also was gibt's da zu meckern, Katja?
Es stimmt, es gibt Länder, wo es schlimmer ist, aber die Frage ist ja, muss man sich unbedingt immer nach unten orientieren? Und wir wissen ja auch noch nicht, wie krisenfest das Gesundheitssystem ist, wenn jetzt wirklich der Höhepunkt kommt. Und um einfach mal zu wissen, in was für einem Zustand das Gesundheitssystem ist, lohnt es sich, mit Beschäftigten zu unterhalten, die im Gesundheitsbereich und in der Pflege arbeiten. Wir haben immer wieder Krankenpfleger erzählt, dass die Dienstpläne, die sie haben, reine Makulatur sind, weil es einen hohen Krankenstand gibt, und zwar nicht bei den Patienten, sondern bei den Beschäftigten. Und dadurch entsteht ein enormer Stress, und das war echt so eine Teufelsspirale. Oft haben Beschäftigte gesagt, sie haben gar nicht die Zeit, sich zwischen jedem einzelnen Patient die Hände zu desinfizieren, so, weil so ein Stress ist. Und das ist natürlich in Zeiten, wo wir alle angehalten sind, uns ständig die Hände zu desinfizieren oder zu waschen, das ist natürlich ein unhaltbarer Zustand. Und ich glaube generell, das Setzen darauf, dass Krankenhäuser privatisiert werden, ist einfach ein falscher Weg. So, weil wenn jemand ein Krankenhaus kauft, der kauft es ja nicht aus lauter Jux und Dollerei, sondern das wird am Ende gekauft, weil man Geld rausziehen will. Irgendjemand will damit Gewinne machen. Und das können wir uns einfach nicht leisten, weil man braucht jeden Euro in dem System, entweder für ein gutes Angebot für die Patienten und für gute Löhne für das Personal.
Wir haben gestern im Aufwachen-Podcast mit Alexander Jorde gesprochen, den kennst du auch, der als Pfleger auf einer Intensivstation arbeitet und mit einer Frage an Merkel mal bekannt geworden ist. Der hat gesagt, er und seine Kollegen, die hören jetzt viele warme Worte von der Politik, wie wichtig sie seien, aber sie hätten noch nichts gehört, dass sie so etwas wie eine, wie soll man sagen, Pandemiezulage bekommen würden. Ist so etwas im Gespräch als Forderung? Seht ihr Chancen, dass das kommt? Weil das sind systemrelevante Menschen, wenn man diesen Begriff verwenden will.
Also in der Tat, ich glaube, in jeder Rede wurde heute dem Engeln des Alltags oder denen, die halt im Pflegebereich ja ganz viel wegtragen, gedankt. Der Bundestag ist sogar bei einer Rede aufgestanden und hat Standing Ovation geleistet, aber davon können die sich ja nicht mehr kaufen. So, wir haben als Linke, wir fordern seit einer Weile, dass es eine Zulage von 500 Euro geben soll. Zum einen natürlich als Danke zu sagen, aber auch, weil wir diesen Beruf einfach attraktiver machen müssen. Und attraktiver machen heißt mehr Geld und weniger Stress. Weil nur wenn du diesen Teufelskreis von zu wenig Personal, die drin sind, sind gestresst, deswegen werden noch mehr krank, deswegen noch weniger Personal. Diese Teufelsspirale müssen wir durchbrechen. Und es geht nur, indem es jetzt einen sehr kräftigen Zuschlag gibt von mindestens 500 Euro. Und vielleicht noch ein Punkt jetzt aktuell, weil wir sind ja in Deutschland zum Glück noch entfernt von Situationen wie in Italien und Spanien und wir hoffen ja auch, dass wir da nie hinkommen, aber das kann man ja nicht sicher sagen. Und wenn halt die infizierten Zahlen deutlich nach oben gehen werden, brauchen wir mehr medizinisches Personal. Und da haben wir vorgeschlagen, dass wir jetzt Reserven mobilisieren. Das heißt, dass man fragt, wenn Leute im Ruhestand sind, ob die noch mal für ein paar Monate zurückkommen. Oder Medizinstudierende, die schon im fünften Semester sind, die könnten jetzt vielleicht nicht eine OP leiten, aber die können schon mal als Pflegepersonal mit einer entsprechenden Fachkenntnis eingesetzt werden. Und da bräuchte es jetzt eine bundesweite, zentrale Aufruf dazu und Sammlung in einer bundesweiten Kartei, um halt mehr medizinische Fachkräfte jetzt zu mobilisieren.
Ich bin dafür, mal ein paar Zuschauerfragen zu beantworten, bevor wir gleich wieder zu unseren kommen. Wir fangen mal mit Philipp an. Philipp fragt dich, wie soll es für Eltern funktionieren, bald in Kurzarbeit zu gehen und trotzdem 300 Euro für den geschlossenen Kindergarten zu
Ich wünschte oder werbe dafür, dass die Bundesländer so verhalten, wie sie es in Thüringen gemacht haben. Also in Thüringen kam heute die Meldung ganz frisch raus, dass sie gesagt haben, in dem Moment, wo die Kita oder der Hort geschlossen ist, dass die Eltern beitragsfrei gestellt werden. Auf jeden Fall, also auch mit Blick darauf, dass natürlich im Zuge der Krise viele geringere Einnahmen haben, aber weil es natürlich auch komisch ist, von Leuten Geld für eine Leistung zu verlangen, wo dann das Kind immer zu Hause ist.
Steffen will wissen, was hältst du von einem zeitlich begrenzten Grundeinkommen? Du musst es ja nicht Grundeinkommen nennen.
Ne, ich bin ja generell für ein Grundeinkommen für alle und habe mich sehr gefreut, dass diese Petition von change.org ja echt durch die Decke geht. Es gibt jetzt auch eine Initiative von Kunstschaffenden, dass es zumindest ein Künstlerinnen-Grundeinkommen gibt und so weiter. Also ich werbe da sehr dafür und finde das toll. Ich will nur mal sagen, dass die Krise uns auch allen eins vor Augen führt. Es kann manchmal ganz schnell gehen, dass man von heute auf morgen auf einmal vorm Nichts steht. Und weil ja viele, die so gegen das Grundeinkommen sind, sagen, ja, man muss sich halt selber kümmern, jeder seines Glückes eigener Schmied und du bist ja selber verantwortlich, wenn du nicht mit deinem Geld über die Runden kommst, hättest du mal was Ordentliches gelernt oder so. Aber Corona zeigt uns was in einer besonderen Dringlichkeit. Manchmal kann halt irgendwas einfach passieren, ein Unglück, eine Krise, auf die du null Einfluss hast und auf einmal stehst du sozusagen vor einer existenziellen Krise. Und deswegen würde ich sagen, wir sollten die heutige Situation auch nutzen, um die Debatten über das Grundeinkommen voranzubringen. Es gibt ein Problem. Bisher ist es so, dass keine der im Bundestag vertretenen Fraktionen mehrheitlich fürs Grundeinkommen ist. So, deswegen wird das verdammt schwierig. Ich habe deswegen Maßnahmen darunter auch immer wieder ins Gespräch gebracht, weil einige Menschen jetzt so eine existenzielle Not haben, die können nicht warten, bis wir die Kämpfe ums Grundeinkommen erfolgreich geführt haben und damit mehrheitsfähig sind, sondern die brauchen jetzt eine Lösung, die unterhalb des Grundeinkommens ist.
Saskia Esken, SPD-Vorsitzende, hat gestern gesagt, sie ist bereit, darüber nachzudenken. Also, falls du andere Parteivorsitzende brauchst.
Ja, Das ist ein echt großer Fortschritt, vor allen Dingen für die SPD. Ich will mal vielleicht generell was zu, weil also heute im Sozialausschuss wieder, da hat Hubertus Heil nochmal lang und breit ausgeklärt, warum er gegen alles ist, was irgendwie nach Grundeinkommen klingt. Wobei ich muss ja sagen, so Leidenschaft, es gibt ja so Grundeinkommensfans und Grundeinkommensgegner, die eine Sache gemeinsam haben, dass sie nur auf das Wort Grundeinkommen fokussiert sind. Also irgendwie die Grundeinkommensgegner würden überall, wo ihnen jemand sagt, das ist ein Grundeinkommen, da sind sie dagegen, ohne sich das genau anzuschauen. Es gibt Grundeinkommen-Fans, die jeden sozialen Fortschritt ablehnen, wenn da nicht das Label Grundeinkommen draufsteht. Das finde ich beides ein bisschen borniert. Ich würde immer sagen, Leute, ich finde das Label geil, ihr könnt eine andere Meinung dazu haben, aber lasst uns immer auch in die Substanz schauen, welchen sozialen Fortschritt bedeutet das für die Menschen.
Ich möchte das Kurzarbeitergeld ansprechen. Das ist sozusagen eine Ebene weiter. Und dennoch ist es so, wenn 60% gezahlt werden, das bedeutet für viele Menschen, gerade die mit ihrem Einkommen, mit dem vollen Einkommen knapp über die Runden kommen, die kommen damit eigentlich nicht über die Runden. In Frankreich werden, glaube ich, 100% gezahlt, in anderen Ländern irgendwas dazwischen. Habt ihr eine Forderung, wie das Kurzarbeitergeld entweder aufgestockt oder wie diese Lücke geschlossen werden kann, damit das nicht auf dem Rücken von Geringverdienern ausgetragen wird?
Als Linke haben wir heute auch nochmal im Plenum die Forderung von vielen Gewerkschaften stark gemacht, dass das Kurzarbeitergeld nicht bei 60% liegen soll, sondern bei 90%. Ich will das auch nochmal begründen, weil du hast ja, gerade wenn du so ein niedriges oder mittleres Einkommen hast, die haben ja kaum ein Polster oder einen Spielraum, um Geld groß zur Seite zu legen, sondern da hast du halt Verbindlichkeiten, laufende Kosten, Stromkosten, Handykosten, irgendwelche Abonnements, also so dass der Bereich, wo man viel sparen kann, reduziert sich ein bisschen am Ende aufs Essen und ein bisschen Kultur. So, und wenn du jetzt auf einmal von 100% auf 60% gehst, das ist so ein krasser Sprung, so schnell von heute auf morgen quasi die eigenen Ausgaben umzustellen, das ist ein echt harter Einschnitt. Wir haben auch ein Schreiben bekommen vom Betriebsrat von H&M. Die sagen halt, es sind besonders viele Frauen, die eher in Teilzeit tätig sind und deswegen schon so mit dem Geld gerade über die Runden kommen, und das sind halt 60% einfach zu wenig.
Warum nicht 100?
Ja, gut, das ist jetzt natürlich irgendwie auch so mit den, also wir haben gesagt, wenn die Gewerkschaften selber 90% fordern, ist das die Maßgabe. Also du hast ja trotzdem, wenn sie dann unter die Existenzschwelle fallen würden, würde ja dann die Grundsicherung wieder greifen.
Gut, inneres Gewissen, wir wissen deine Meinung noch zum Helikoptergeld. Wäre ein Wunsch von ihm auch bezüglich der armen Rentner?
Die Idee des Helikoptergeldes, das kommt ja aus Hongkong, ne? Dort haben die das als erste durchgeführt. Und für alle, die diesen Begriff nicht kennen, Helikoptergeld meint, wenn man wie mit einem Helikopter über eine Stadt Geld verteilt. Und die Idee ist, dass alle Menschen, die wo dauerhaft leben, eine einmalige Zahlung bekommen. Also in Hongkong waren das umgerechnet 1.300 US-Dollar, also dann umgerechnet in Hongkonger Dollar, was die Menschen bekommen haben. Und die Idee ist, dass das die Wirtschaft ankurbelt, wenn das fort ausgesetzt wird. Ich finde, das kann man machen. Ich sage aber auch, jetzt in Zeiten der Krise finde ich drei Maßnahmen dringender. Nämlich erstens, worüber wir gerade gesprochen haben, dass Geld in die Hand genommen wird, um das Kurzarbeitergeld statt, also zumindest für Teilzeit- und Geringverdienende statt 60% auf 90% zu setzen. Zweitens, für alle, die auf Sozialleistungen angewiesen sind, muss es jeden Monat einen Zuschlag geben von 200 Euro. Und drittens eben so ein ordentliches Pandemieüberbrückungsgeld für die Solo-Selbstständigen. Das Problem beim Helikoptergeld ist, das ist eine einmalige Zahlung, die bekommst du nicht jeden Monat.
Ich möchte nochmal bei dem, wir hatten ja schon über mögliche Zuschläge für Pfleger und medizinisches Personal gesprochen. Es hat uns jemand geschrieben, der arbeitet im Supermarkt, sagt, ich mache den Job gerne. Es ist aber eine wahnsinnsanstrengende Geschichte gerade jetzt. Das Infektionsrisiko ist hoch. Er sagt, müsste man nicht eigentlich uns auch als systemrelevante Menschen betrachten und sagen, auch hier muss es im Grunde so etwas geben wie einen Zuschlag für Krisenjob in dieser Zeit.
Ja, also viele sagen systemrelevant. Ich habe gesagt, man kann also sagen, das sind die Engel des Alltags, also diejenigen, die im Verkauf arbeiten, die in der notwendigen Logistik arbeiten oder die halt im Pflegebereich arbeiten. und dafür sorgen, dass die wirklich wichtigen Dinge, auf die wir nicht verzichten können, weiterlaufen. Ich habe mit Blick auf die Supermarktketten zweierlei Forderungen. Das eine ist, ich finde, es ist wirklich eine Verantwortung der Chefs, sicherzustellen, dass es einen guten Schutz gibt. Ich habe sehr Unterschiedliches in Supermärkten gesehen. Also ich habe ein Parkcenter gesehen, wo auf dem Fußboden Markierungen waren, aller 2 Meter, wo so eine Plexiglasscheibe vor den Verkäuferinnen an der Kasse war, sodass die gut geschützt waren. Und ich habe Supermärkte gesehen, wo es noch nicht mehr Desinfektionsmittel am Eingang gab. Also würde sagen, da stehen schon die Chefs in der Pflicht. Und ich finde, da muss auch von staatlicher Seite klar ausgestrahlt werden, wer jetzt die notwendigen Schutzmaßnahmen für Verkäuferinnen und Verkäufer unterlässt, macht sich schuldig und muss mit einer Strafe zur Not rechnen. Und das Zweite ist, bei den Supermarktverkäufern, Verkäuferinnen, habe ich vorgeschlagen, also die Supermarktketten machen ja gerade einen richtig guten Umsatz. So, und wir wissen, dass die Inhaber von Aldi und Lidl gehören zu den reichsten Familien. Und ich würde sagen, das Mindeste, was die jetzt mal als Anerkennung gegenüber dem Personal deutlich machen sollten, ist, dass die ein 13. oder 14. Monatsgehalt bekommen.
Jetzt ist es mit der Sonntagsarbeit. Es gibt ja in meiner Heimat in MacPom wird jetzt den Supermärkten schon erlaubt, sonntags aufzumachen. Das bedeutet ja trotzdem auch für die Leute im Supermarkt, die da arbeiten, mehr Arbeit. Also wie kann man die jetzt schützen vor Ausbeutung?
Ja, ich habe das ist mir übrigens total aufgefallen bei der Pressekonferenz, wo Merkel das verkündet hat, was alles nicht mehr offen haben darf und wo sie dann erzählt hat, und jetzt dürfen aber die Bereiche, die offen bleiben dürfen auch am Sonntag offen bleiben. Und das, ehrlich gesagt, es war für mich so ein Klassiker, wo man merkt, manche versuchen jetzt Dinge, die sie immer schon mal als sozialen Schutz oder als demokratische sozusagen Kontrolle weghaben wollten, versuchen das so durchzuspielen. Weil ehrlich gesagt, die notwendigen Mittel für den alltäglichen Bedarf, da reichen doch 6 Tage die Woche, um einzukaufen.
Dann fragt Lucy auf Twitter, realistisch gesehen ist der momentane Zustand nicht in 3 Wochen vor 3 Wochen vorbei. Gibt es ein realistisches Datum, das dem Bundestag vorliegt? Ein Jahr, halbes Jahr, 2 Jahre, 6 Monate?
Das Robert-Koch-Institut hat gesagt, wenn jetzt alle alles richtig machen und es wirklich gelingt, die Zahl der Infektionen zurückzufahren, gehen sie davon aus, dass der Höhepunkt der infizierten Zahlen im August wahrscheinlich sein wird und erst danach wird es langsam abflauen. Die sozialen Maßnahmen, also Aussetzung der Vermögensprüfung zum Beispiel, die sind jetzt alle für 6 Monate angelegt. So. Zugleich aber hat die Bundesregierung jetzt ja vorgelegt, dass der Notstand für ein ganzes Jahr ausgerufen wurde. Also so ganz genau wissen wir es nicht, was alle, also ich meine, wenn es irgendwie einen ungeplanten Fortschritt bei der Entwicklung eines Impfstoffes gibt, kann es immer noch schneller gehen, weil muss halt dann die Bevölkerung nur schnell durchimpfen damit. Aber wenn es jetzt nicht so einen sprunghaften Fortschritt zum Beispiel bei der Behandlung gibt, können wir nur darauf setzen, dass sich alle an Social Distancing, also an den körperlichen Abstand halten, dass möglichst jede unnötige Begegnung unterlassen wird und dass es eine deutliche Ausweitung der Tests gibt.
Es gibt hier nochmal die Herausforderung, ganz kurz, Hans, die Frage nach dem Kurzarbeitergeld. Da gibt es ja auch Höchstgrenzen, also Auszahlungshöchstgrenzen, und die sind im Westen höher als im Osten. Was sagt ihr dazu? Ist das fair?
Nee, wir sind ja immer gegen diese Diskriminierung des Ostens. Ich habe mich auch mörderisch geärgert. Das ist jetzt etwas besser geworden. Es gab ja aber mehrere Branchen, wo es auch so branchenspezifische Mindestlöhne ausgehandelt wurden, also die oberhalb des gesetzlichen Mindestlohnes lagen. Und ich weiß noch, im Malereihandwerk war das so, dass ein ungelernter Maler im Westen mehr bekommt als ein gelernter Maler im Osten. Wo ich gesagt habe, krass, der Umzug irgendwie über die Grenze, über die ehemalige Grenze ist mehr wert als eine 3-jährige Ausbildung. Das ist doch irre. So. Also das sollte jetzt mal Schluss sein.
Ich möchte gerne diese West-Ost-Frage ein Stück weit über das engere politische Geschäft rausstellen. Eure Partei hat in früheren Jahren sehr viel davon profitiert, auch in Wahlergebnissen, dass da noch viele, sagen wir mal, Kümmerer in den neuen Ländern, in den Kommunen da waren. Und das ist dann irgendwie im Laufe der Jahre logischerweise abgeflaut. Entsteht so etwas jetzt neu, Strukturen, die etwas mit Solidarität, mit gegenseitiger Hilfe zu tun haben? Da könnte man ja sagen, da gibt es eine Tradition und eine Art Wurzelwerk, vor allem in den ostdeutschen Bundesländern, die jetzt neu belebt werden. Erlebt ihr so etwas schon? Strebt ihr das an? Arbeitet ihr daran?
Ich würde die Grundannahme deiner Frage hinterfragen, weil ehrlich gesagt, wir haben seitdem Hartz IV erfunden wurde in Ost wie West sehr viele Beratungs-, also dürfen ja nicht juristisch beraten, aber sehr viele Anlaufstellen, die das hieß dann Die Linke hilft, wo Menschen mit sozialen Problemen, vor allen Dingen Leute, die an Hartz IV leiden, hinkommen können und dann auch eine entsprechende Unterstützung bekommen. Also das hatten wir schon sozusagen die ganze Zeit. Was wir jetzt machen ist, wir rufen mit auf, diese neuen Initiativen der Nachbarschaftshilfe, die entstehen, mit zu unterstützen. Natürlich immer unter der Maßgabe, ihr müsst auf euch selber achten, entsprechende Sorgfalt, also man hilft jetzt nicht, indem man ganz besonders vielen Leuten vorbeischaut, sondern das soll ja eher digital organisiert werden und dann eher kontinuierlich, dass man ein, zwei Leuten hilft, anstatt jetzt so weit gestreut zu machen. Also deswegen würde ich eher sagen, klar, die Nachbarschaftshilfen sind großartig und wir bewerben die auch mit. Und ich weiß auch von Genossen, die da mitmachen und wir haben... Ich meine, wir haben natürlich auch das Problem, dass in so manchen Ländern gibt es ja jetzt inzwischen auch Ausgehsperren oder halt die Kontaktsperre. Ja, also wir können jetzt gerade nicht zu neuen großen Happenings einladen, wo irgendwas gegründet wird. Das läuft halt viel übers Netz. Und jetzt gibt es ja aber in unserer Partei auch etwas betagtere Menschen, die nicht so internetaffin sind. Und da starten wir zum Beispiel in einzelnen Landesverbänden so, die durchzutelefonieren. Dafür werbe ich schon total lange, dass das gemacht wird. Das ist halt bisher nicht überall passiert, aber das ist vielleicht auch was Gutes in der Krise, dass jetzt mal wieder so die gute alte Art des Durchtelefonierens stattfindet.
Kannst du uns sagen, ob in Ländern, Bundesländern, wo die Linke mitregiert, entweder als mit Ministerpräsident oder als Regierungspartner, was ihr da anders macht als in anderen Bundesländern? Wo merken die Leute, dass die Linken dort an der Macht sind?
Ich finde, in Berlin kann man zwei Sachen sehr gut beobachten, dass Elke Breitenbach als linke Sozialsenatorin sich mit unglaublichem Einsatz für die Wohnungslosen und Obdachlosen einsetzt. Davon gibt es ja auch in Berlin sehr viele. Also die bastelt wirklich mit viel persönlichem Einsatz so einen Schutzschirm. Weil normalerweise würde jetzt im März die Kältehilfe auslaufen. Aber du kannst ja nicht in einer Zeit, wo es überall heißt, bleib zu Hause, was sollen Wohnungslose mit dieser Aussage machen? Und das Problem ist, denen fallen ja sämtliche Einkommensquellen weg. Also den Euro, den die sich erbetteln, die Obdachlosenzeitung, die sie verkaufen, die Pfandflasche, die sie irgendwie einsammeln. Wenn kaum noch Menschen draußen sind und keine Partys draußen stattfinden dürfen, haben die ja keine Möglichkeit, noch irgendwo Pfandflaschen einzusammeln. Das heißt, die sind richtig belämmert dran. Und in den Notunterkünften, das wissen wir von der BAG Wohnungslosenhilfe, da gibt es einen Mangel an Desinfektionsmitteln und da ist ja die räumliche Nähe oder die körperliche Nähe ist ja dort auch ein Problem. Deswegen müssen da jetzt schleunigst neue Orte und neue Räumlichkeiten akquiriert werden und da ist Elke Breitenbach sehr dahinter. Klaus Lederer zum Beispiel als Kultursenator macht sich sehr stark für die Unterstützung der Kunst- und Kulturszene so, auch indem er immer, also um ein Beispiel von vielen zu nennen, dass er immer dafür wirbt, dass Leute, die schon ein Ticket gekauft haben, jetzt nicht den Preis zurückfordern, sondern wer kann, das halt an das Ensemble spendet, damit die dort einen kleinen finanziellen Puffer haben. Ja. Ja. Vielleicht noch ein Punkt, weil das so... Es ist schon ein Unterschied, finde ich, ob es sowas gibt wie Ausgangssperren in einer Gegend, wo die sehr... Also wo auch ärmere Menschen eher ein kleines Häuschen haben oder ob das eine Stadt ist wie Berlin, wo die Menschen ganz eng sind. Und Berlin zum Beispiel ist ja auch Single-Hauptstadt. Und die Regeln der Ausgangssperre, die es oft gibt, du darfst nur mit Leuten, mit denen du zusammenwohnst oder mit denen du eine Familie hast, rausgehen, hieß ja für Singles, die jetzt nicht in einer WG leben, hieß das ja faktisch, Pech gehabt. Du bist jetzt sozusagen die nächsten Monate, musst du komplett alleine sein.
Kein Sex. Haben sie halt...
Ja, gut, das Recht auf Sex haben wir jetzt noch nicht durchgesetzt oder das kann man ja auch nicht, aber
Marktlücke, das ist eure Marktlücke.
Ich glaube, dafür sind eher andere Anbieter zuständig. Nee, aber das bei den Ausgangssperren, Ich glaube, es ist noch zu früh für so anzügliche Witze. Oder ich bin zu nüchtern, keine Ahnung. Aber anyway, ich wollte nur sagen, da haben die halt in die Polizeiregeln reingeschrieben, dass es halt sehr wohl auch die Möglichkeit gibt, dass sich zwei Menschen beim Spaziergang treffen, die jetzt nicht familiär sind oder in einer Wohnungsgemeinschaft zusammen sind. Natürlich sollen die dann die 2 Meter Abstand halten, aber dass du jetzt nicht sagst, Singles, die nächsten Monate müsst ihr komplett alleine immer sein.
Viele Fragen erreichen uns zum Thema AfD. Da würde ich mal 2, 3 repräsentativ stellen. Dominik will wissen, hast du die Befürchtung, dass die jetzigen Einschränkungen von den Rechten genutzt werden, um Stimmung zu machen? Und Tanja fragt, liebe Katja, hast du auch ein bisschen Angst, dass nach Corona die AfD weiter profitieren wird?
Gut, bisher gibt es ja nicht so viel Aufmerksamkeit für die AfD. Das finde ich auch total angemessen. Und wenn man anschaut, was die jetzt so von sich geben, die haben ja nichts, aber auch nichts irgendwie beizutragen zu sozialen Lösungen dieser Krise. So, es gibt eine Sorge, die ich habe, dass natürlich bei dem notwendigen Kampf gegen weitere Steigerung der infizierten Zahlen, wenn es so Maßnahmen gibt wie Kontaktsperre, dass das halt dann auch so zu alltäglichen diskriminierenden Eingriffen kommt. Also ich habe heute in Social Media gelesen, da schreibt jemand, naja, ich bin halt ein eher dunkler Typ und gelte so als das, was der Polizist als Ausländermensch bezeichnet, und mein Töchterchen ist halt sehr blond, und wenn wir jetzt angehalten werden und gefragt wird, hier, warum seid ihr zusammen hier, jetzt hat er halt immer die Geburtsurkunde mit dabei, ja. Und da muss ich schon sagen, müssen wir sehr wachsam sein, dass wir beim Kampf gegen den Coronavirus nicht irgendwie auf einmal so wieder rassistische Muster und Diskriminierung im Aufwind sind.
Du bist ja aus Sachsen, du lebst ja in Sachsen. Was siehst du denn da? Also die Rechten haben da ja auch ein gewisses Echo, viele, viele Wähler. Machen die da irgendwas? Jetzt gerade machen die Stimmung?
Ja gut, es gibt natürlich weiterhin Verschwörungstheorien, die auch verbreitet werden, ne? So, die aus total kruden Seiten kommt. Ansonsten, also was für mich, das muss ich mal sagen, generell vielleicht das Härteste jetzt ist, ich habe ja immer, dass man die Termine, die mir besonders viel gegeben haben, auch wenn sie oft emotional mir sehr nahe gegangen sind, wenn ich so unterwegs war, entweder im ländlichen Raum in Sachsen oder halt in Plattenbaugebiete gegangen bin, und die waren immer so angelegt, dass ich auch viel den Leuten zugehört habe, um so ein Gespür zu bekommen, was beschäftigt die Leute. Diese Form muss ich halt alle einstellen, ne? Weil man kann nicht irgendwie von den Leuten Kontakt sperren und Social Distancing verlangen und dann selber alle einladen, ihr kommt mal zu mir, ich will mit euch sprechen, das geht halt nicht. Deswegen habe ich jetzt so neue Formate auch entwickelt, also ich lade einen irgendwie zum Live-Chat auf dem Café mit Kipping in Zeiten der Krise, einmal die Woche. Da kriege ich auch total viel Rückmeldung. Ich kann es halt nicht so spüren, immer wie das jetzt im direkten Gespräch ist, ne? Wo man auch die Menschen näher sieht, riecht, auch mal zur Not jemanden in den Arm nehmen kann. Das fällt halt jetzt alles weg. So. Also deswegen kriege ich viel jetzt nur halt gefiltert über Digitales, über mit was an Post und an Anrufen bei uns ankommt. Da würde ich eher sagen, was auffällt, ist, die haben nichts, aber auch gar nichts zur Lösung beizutragen, außer dass sie halt immer wieder erklären, wie toll es ist, wenn Grenzen dicht sind und so.
Befürchtest du eigentlich, dass Themen unter die Räder kommen, nicht mehr beachtet werden, die aber eigentlich wichtig sind, also die Situation von Flüchtlingen, Asyl. Wir haben, wer redet heute noch über das, was in den Flüchtlingslagern auf Lesbos tatsächlich passiert? Ich glaube, wir haben heute, Thilo, du hattest eine Information gekriegt, dass da irgendwo die Wasserversorgung zusammengebrochen ist, dass da Krätze ausgebrochen ist. Befürchtest du also, dass solche Themen unter die Räder kommen, weil den Menschen hier sozusagen das Hemd näher ist als der Rock? Und wenn ja, was tut man dagegen? Oder was tut ihr dagegen?
Na, die Gefahr besteht auf jeden Fall. Ich habe mir auch in den letzten Tagen viel der Aufrufe und der Live-Berichte von Lesbos geteilt, also wo halt berichtet wird, wie das ist. Man muss sagen, dass zum Beispiel auf Lesbos, gibt es ja nicht nur katastrophale Bilder, sondern es gibt ja auch Geschichten, an denen wir uns alle ein Beispiel nehmen sollten. Ja, da haben halt die Geflüchteten und die einheimischen Griechen, die vor Ort schon länger leben, sich zusammen jetzt sozusagen überlegt, wie genau sie vorgehen, um Corona von der Insel fernzuhalten, welche Sicherheitsmaßnahmen da einzuhalten sind. Also da gab es eher auch so ganz tolles Beispiel von gemeinsam verantwortlich im Handeln und zu sagen, jeder Journalist, der reinkommt, muss erstmal eine Woche in Quarantäne, weil hier auf der Insel gibt es noch keinen Fall von Corona oder den einen, der es gab, der konnte zum Glück identifiziert werden und isoliert werden. Ansonsten gibt es das noch nicht und deswegen will man auch die Insel davon freihalten. Da gibt es schon echt Tolles, aber klar, ich finde, gibt ja die Bereitschaft von verschiedenen Bundesländern oder Städten, also zum Beispiel Thüringen, Bodo Ramelow hat sich seit Längerem dafür stark gemacht, gerade die Kinder mit Frauen von Lesbos herzuholen und aufzunehmen. Und das ist halt immer wieder unterbunden worden. Und da würde ich sagen, klar, da muss man jetzt helfen.
Ich nehme mal wieder ein paar Fragen rein aus dem Chat. Steve will wissen, was sagst du zur Bundeswehr? Wie sie jetzt eingesetzt wird und wie sie vielleicht sogar gegebenenfalls eingesetzt werden könnte. Da wird es vielleicht auch Unterschiede geben, was die CDU und die SPD will. Wo bist du, was findest du in Ordnung, was die Bundeswehr macht und machen kann und was nicht mehr?
Oh, das ist eine schwierige Frage. Wir haben ja eigentlich als Linke mehr einen Ansatz zu sagen, die Bundeswehr kann so radikal runterfahren. Ne? Also man sagt irgendwie so auf 100.000 Soldatinnen und Soldaten runterfahren, deutlich reduzieren war unser Ansatz. Ich finde es ganz schwierig, wenn es quasi zu einem Bundeswehreinsatz im Inneren kommt, wo du so eine schleichende Durchmilitarisierung des Alltags hast. Also es gibt ja Strukturen der Katastrophenschutzhilfe, wie das Technische Hilfswerk, Deutsche Rote Kreuz, die verschiedenen Anbieter, die es gibt, die sehr erfahren sind. Und ich hätte mir immer gewünscht, dass es eine viel stärkere, auch dauerhafte und belastbare finanzielle Unterstützung für die gibt, weil die sind einsatzfähig, ja, und die sind gut durchstrukturiert. Ich habe mir da auch ein paar Anbieter angeschaut und dass man eher darauf setzt, weil du damit aber nicht diese Militarisierung hast.
Hans, hast du?
Ja.
Du hast auch noch Fragen.
Ich habe wirklich eine offene Frage. Was macht eigentlich die Regierung im Moment richtig? Also das ist jetzt nicht ganz einfach für eine Oppositionsführerin, die Regierung zu loben, aber das ist eine Frage, die gestellt wird. Wo findest du eigentlich, dass die Regierung einen guten Job macht, die Bundesregierung?
Ich finde, es gibt nicht die Regierung. Es gibt einzelne Minister, die agieren sehr kooperativ. Also wie gesagt, im Sozialausschuss kann ich mich nicht beschweren. Da wird zwar nicht alles durchgesetzt, was wir wollen. Also wir haben ja gefordert, dass es einen 200-Euro-Aufschlag auf alle Sozialleistungen geben soll. Da setzt sich Hubertus Heil auch nicht dafür ein. Aber zumindest gibt es unglaublich viel Austausch, auch bei kleineren Fragen. Und was man ganz offensichtlich sagen kann, was Angela Merkel gelungen ist, dass der Ton ihrer Fernsehansprache wohl so war, dass er sehr viele Menschen irgendwie angesprochen hat. Und hat sie auf der B-Notenebene, war da alles richtig. So, das würde ich sagen. Aber ansonsten finde ich, dass die Regierung viele, viele wichtige Sachen komplett außen vor lässt. Und was mir das nochmal verdeutlicht hat, wie wenig
Welche?
Die... Ich will einen Punkt nennen, also der verdeutlicht hat, wie wenig diese CDU den Ernst der Lage verstanden hat. Die haben jetzt so einen Rettungsschirm, ne, wo es einmal Hilfen geben soll, gespannt. Und die hatten ernsthaft vor, dass die vielen sozialen Dienste, die es gibt, also Beratungsstellen für Schuldnerberatung, Wohnungslosenhilfe, Sozialberatung, alles, was es gibt, die jetzt auch alle irgendwie gerade nicht so richtig handlungsfähig sein können, dass die mit unter dem Rettungsschirm kommen, war vorgesehen. Das hatte die Union dann wieder blockiert und rausgeschmissen. Und da haben wir, also auch als Linke, aber auch die Sozialverbände, übers letzte Wochenende total viel Druck gemacht. Und dann ist es Gott sei Dank zu Beginn der Woche wieder reingekommen. Aber dass die Union ernsthaft denkt, in dieser Zeit um soziale Dienste muss man sich nicht kümmern, zeigt einfach nur, dass sie null Sensibilität hat für die soziale Not von vielen Menschen.
Ja, dann, das gab nochmal einen Hinweis auf meine Frage heute in der BBK. Es geht um die Erntehelfer. Da hat das Landwirtschaftsministerium jetzt auch wieder Regeln geändert, unter anderem, wenn die Höchstarbeitszeit in der Landwirtschaft verlängert und Leiharbeit wird vereinfacht. Also im Prinzip wird die Ausbeutung noch verbessert dieser Menschen. Was sagst du dazu?
Ja, genau, das war der Artikel im Sozialschutzgesetz, wo wir heute dagegen gestimmt haben als Linke. Also wir haben das unter uns diskutiert, weil das Gesetz hat irgendwie viele, viele Artikel, die sind alle. Die reichen uns alle nicht, aber es ist alles ein Fortschritt. Aber diese Regelung genau, wie gesagt, ist ein falscher Schritt, weil er halt die Ausbeutung erhöht und auch ganz schnell so eine Situation schaffen kann, ja, diese Schutzregeln für Beschäftigte, die haben irgendwie diejenigen, die möglichst viel Profit machen wollen, schon immer genervt. Dann nutzt man doch jetzt mal die Gunst der Stunde, um das schnell auszuhebeln. Ich hätte es noch verstanden, wenn man sagt, okay, irgendwie in einem Katastrophenfall an der einen Stelle, wo es jetzt um Menschenleben geht, aber da sofort die Landwirtschaft mit reingekommen ist, das roch richtig nach, da haben sich Lobbyisten durchgesetzt.
Wart ihr die Einzigen heute, die das abgelehnt haben, oder haben die Grünen das auch abgelehnt?
Ach, das weiß ich nicht mehr, wir haben halt so viele Abstimmungen gehabt, also ich wüsste, dass wir es auf jeden Fall abgelehnt haben. Ich glaube, die Grünen haben auch an diesem Punkt dagegen gestimmt, aber das müsste ich nochmal nachprüfen. Es ging heute echt Schlag auf Schlag.
Die Frage ist ja, wie geht das weiter, wenn es vorbei ist, wann immer das ist. In der Bundestagsdebatte heute war dann, jetzt weiß ich nicht mehr, ob von CDU oder FDP, ich glaube CDU, die explizite Ansage, ja, wir machen jetzt Netto-Neuverschuldung, wir holen die Bazooka raus, wir zahlen das alles, aber das muss zurückgezahlt werden. Okay. Also das war sozusagen, das sind wir der nächsten Generation schuldig. Diese Kredite müssen zurückgezahlt werden. Also da wurde, ist das eine realistische Perspektive oder sagst du, Leute, das geht doch gar nicht. Wer weiß, ob dieses zusätzliche Kredit- oder Schuldenpaket jetzt ausreicht. Das wird man nicht alles zurückzahlen können. Da muss es dann hinter einen Schuldenschnitt was auch immer geben.
Also wenn wir der nächsten Generation was schuldig sind, dann konsequenten Klimaschutz. So, das kann man mal sagen. Ansonsten, ich glaube, wir reden hier über einen Umfang, vollkommen unklar ist, wie man das zurückzahlen will. Zumal, ich meine, die letzten Tage, da hatten wir alle, ja zumindest alle Abgeordneten, den Kopf ganz schön zu, weil das so Schlag auf Schlag neue Gesetze ging und man gegen Verschlechterung kämpfen müsste und immer gucken musste, oh, wo verhandelt ein Lobbyist noch irgendwas rein, was nicht transparent gemacht wird und so. Und ich hoffe, dass ich ab morgen den Blick wieder etwas weiter richten kann darauf, wie geht es eigentlich weiter nach Corona-Zeiten. Und vielleicht so meine ersten Überlegungen, die ich dazu habe, ich finde, es deutet sich schon was an, nämlich, dass es zum einen irgendwie so eine Art Dark New Deal also gibt. Also ich glaube, dass eins klar ist, weltweit wird die Wirtschaft krass nach unten gehen, es wird enorme soziale Probleme geben und wir werden danach uns, also so eine historische Situation, wie ungefähr als Roosevelt damals den New Deal gestartet hat. Und ich denke, dass wir auch irgendwie über einen New Deal uns verständigen müssen und die Frage ist nun, wie sieht der aus? Ich kann mir vorstellen, dass die Boris Johnson und Donald Trumps dieser Welt so eine Art Dark New Deal wollen, wo sie Grundrechtseinschränkungen, Abbau von Beschäftigtenrechten, Abschottung plus ein bisschen Geld fürs Soziale wollen. Und ich glaube, alle fortschrittlichen Kräfte sind halt aufgerufen zu schauen, wie könnte ein fortschrittlicher Green New Deal aussehen, der halt Ausbau von Schutzrechten, mehr Demokratie, aber eben auch Klimaschutz bedeutet. Und dann noch ein Punkt, glaube ich schon auch, dass wir darüber reden müssen, wie Wirtschaft organisiert ist. Es fällt ja jetzt manchmal das Wort Verstaatlichung, gar nicht zuallererst von den Linken, sondern von Leuten wie Herrn Altmaier. Aber da lohnt sich es genau zu.
Da ist sie wieder.
Ja, jetzt ist sie wieder da. Okay, ja.
Kleines technisches Problem. Also wenn jemand wie Altmaier von Verstaatlichung spricht, da meint er halt einfach eine Vergesellschaftung der Verluste. Wir wollen aber natürlich, dass man halt dann die auffängt, die Unternehmen, wenn sie ein Problem haben. Und wenn es dann wieder Gewinne gibt, dann soll mal wieder schön alles nur in private Hände fließen. Und wir wollen halt schon, dass es eher eine Demokratisierung der Wirtschaft gibt und nicht nur eine Vergesellschaftung der Verluste, sondern auch eine Vergesellschaftung der Gewinne.
Da können wir jetzt mal die letzten 10 Minuten, du musst nämlich pünktlich um 19:59 Uhr gehen, weil du deinen nächsten Termin hast.
Genau.
Vielleicht kannst du die Antworten kürzer machen. Konkrete Frage zur Ökologie. Kann ja passieren, ich nehme mal ein konkretes Beispiel, die Lufthansa braucht ein Bailout, die braucht Milliardenhilfe, um zu überleben. Bist du dafür, dass man denen Bedingungen stellt, wie zum Beispiel ökologische Bedingungen? Passt euch jetzt mal so zusammen, ihr dürft ab 2030 nur noch sauber fliegen, ab 2035, damit die Klimaziele eingehalten werden.
Wie klimaneutrales Fliegen geht, weiß ich zwar nicht genau, aber natürlich muss sozusagen, wenn es Bailout gibt, das immer mit Auflagen einhergehen und auch mit einer Wirtschaftsdemokratisierung.
Paul, wir wissen, es gibt erstaunlicherweise von der SPD Forderungen, Fake News unter Strafe zu stellen. Wie stehst du dazu?
Ach, das ist natürlich schwierig, weil welche Instanz hat das Recht zu entscheiden, was eine Fake News ist? So. Also das ist, da hätte ich echt mal einen Beratungsbedarf und will mir hören, wer das wie feststellen darf, ob es eine Fake News ist oder nicht. Weil es könnte ja auch, manches gibt ja, also ich meine, bin ja ein großer Fan von faktenbasierten Arbeiten, aber es gibt ja auch im politischen Streit sehr unterschiedliche Einschätzungen davon, was eine Fake News ist und was nicht.
Frankfurt möchte wissen, was muss im Hinblick auf die Knappheit von Schutzausrüstung und Beatmungsgeräten in Deutschland oder der EU jetzt unternommen werden?
Also zum einen muss geschaut werden, wo ist womöglich noch irgendwas gebunkert. So, man gibt ja auch offensichtlich Fälle, wo das einfach irgendwo gebunkert wird, weil man meint, damit könnte man später mehr Gewinne machen, wenn der Marktpreis noch weiter steigt. Da finde ich, darf man auch nicht vor Mitteln wie Beschlagnahmung zurückschrecken. Dann ist jetzt schon zu schauen, wo auch die Produktion umgestellt werden kann. Ja, also es gibt jetzt schon Textilhersteller, die umgestellt haben auf Produktion von Atemschutzmasken und Desinfektionskleidung. Und sowas ist auf jeden Fall zu unterstützen, zur Not auch mit entsprechend staatlichen Anreizen.
Mick möchte wissen, hast du Buch- und Filmtipps für die Zeit zu Hause aktuell?
Oh, ist immer riskant, Politiker nach Büchertipps zu fragen. Aber also jetzt mal, ich fange jetzt nicht an, über mein Buch zu reden, Neue Linke Mehrheiten, was ich geschrieben habe, sondern ich bin ja eher so privat eine Romanleserin und ich finde nach wie vor die Romane von Christa Wolf, Cassandra und Medea, sind ganz großartige Werke der Literatur, wo es nochmal auf einer, ja, aus Sicht einer Frau die griechischen Mythologie ganz anders erzählt wird. Und Filmtipp. Naja, man kann ja gerade nicht ins Kino. Ich war noch irgendwie, als man noch ins Kino konnte, da waren aber nur 5 Leute in einem 100-Leute-Saal, also das Distanz wurde eingehalten, habe mir den Känguru-Film angesehen. Der ist ja leider noch nicht im Netz abrufbar, aber man kann sich in der Zwischenzeit mit den Hörbüchern von Marc-Uwe Kling auf jeden Fall drüber hinwegtrösten. Und wenn man Bock hat, mal auf so eine richtig witzige Dystopie, Quality Land von Marc-Uwe Kling auf jeden Fall.
Deine Tochter ist knapp 10 Jahre alt, glaube ich.
Nee, 8.
Ja, gut, das. Also 8 Jahre alt. Homeschooling hast du, glaube ich, vorhin schon mal gesagt. Was sind die Tipps für den Umgang mit Kindern im Moment? Was kannst du da empfehlen? Was hat sich bewährt? Und was sollte man unbedingt vermeiden?
Also meine Bilanz nach der ersten Woche Homeschooling war, dass wir Eltern, also für mich ist es zwar auch ein bisschen anstrengend, weil ich immer zwischen Homeoffice und Homeschooling wechsle und das heißt, man ist so bedingt nur effizient, aber die Eltern, also mein Mann und ich, wir haben es echt sehr genossen und waren ganz fasziniert. Meine Tochter sagt schon, dass sie ihre Lehrerin sehr vermisst. Wir sind uns unsicher, ob das ihre charmante Form ist, uns zu kritisieren. ich meine, man braucht halt viel Geduld, ne? Und es ist eigentlich immer besser, Sachen nochmal zu wiederholen und nochmal zu wiederholen. Und ich habe nur gemerkt, dass ich selber das regelmäßige Kopfrechnen üben auf jeden Fall geholfen hat. So, und dann glaube ich, was auch, also weiß nicht, so, ich bin ja zum Beispiel früher durch eine Schule gegangen, wo man eher ruhig sitzen sollte. Da ist ja heute die Pädagogik weiter. Es wird eher dazu eingeladen, dass sich die Kinder bewegen können, dass die, wenn sie das kleine Einmaleins lernen, auch gewisse Körperbewegungen machen, weil sich das dann leichter einprägt. Also glaubt nicht, was im Zappel-Philipp drinsteht. Es ist gut, wenn sich Kinder viel bewegen, auch während sie lernen.
Apropos Lernen, da gab es auch noch eine Frage vom Abiturverband 2020. Katja, wie ist deine Haltung zum Abitur 2020? Das wurde ja jetzt immer noch nicht verschoben oder abgesagt.
Ich bin da echt hin und her gerissen. Also ich weiß nicht, ich denke immer so aus Sicht von Schülern, die jetzt irgendwie Wochen, Monate lang gelernt haben und sich darauf vorbereitet haben, wenn das jetzt nochmal auf eine unbestimmte Zeit hinausgeschoben wird, ist es total nervig. Zugleich denke ich es halt auch so, was ist jetzt, also man muss ja generell sagen, ne, Homeschooling, so wie bei uns, da ist vielleicht, also ich glaube in meiner Familie, meine Tochter bekommt unglaublich viel Aufmerksamkeit. Wir wissen aber auch, dass nicht in allen Familien die Eltern gleichermaßen stark die Kinder dabei unterstützen. So, manche können das auch nicht, weil sie von ihren eigenen Eltern nicht so viel Unterstützung erfahren haben. Und ich frage mich dann immer, wie geht jetzt eigentlich die Vorbereitung aufs Abitur von Kindern, die vielleicht ganz viel zusammenleben, wo zu Hause der ganze Zeit der Fernseher läuft, wo die Eltern vielleicht gerade gestresst sind oder selber existenzielle Nöte haben, da eine Unsicherheit und Anspannung zu Hause ist, ob das wirklich eine gute Bedingung ist. Und zumal die Kinder können ja jetzt nicht einfach sagen, oh, ich gehe jetzt mal an den Hort zu lernen oder ich gehe in die Bibliothek, um zu lernen, weil all diese Ausweichmöglichkeiten geschlossen sind. Deswegen würde ich so sagen, so aus sozialer Sicht spricht eher was dafür, die Prüfung dann zu machen, wenn alle, optimale Bedingungen haben, um sich darauf vorzubereiten. Auch die Kinder, die aus Familien kommen, wo die Lernbedingungen gerade nicht optimal sind.
Dazu will Sönke wissen, wie du denn diesbezüglich den Föderalismus bewertest.
Ja, ich bin schon ein Fan des Föderalismus, also jetzt nicht in der Bildungsfrage, wenn es dann zu unterschiedlichen Ergebnissen führt, aber der Grundsatz des Föderalismus ist erstmal richtig. Das war eine Erkenntnis sozusagen des Hitlerfaschismus und deswegen sollte es weiterhin Föderalismus geben. In der Bildung treibt das halt manchmal wahnsinnshelle Blüten, deswegen stehen hier alle Bildungsminister in der Pflicht, dass sie sich auf eine gemeinsame Regelung verständigen.
Föderalismus in der fortgeschrittenen Stufe heißt Europa. Wo funktioniert Europa in der Krise und wo funktioniert es nicht?
Ich finde, gerade jetzt wäre europaweit abgestimmtes Vorgehen notwendig gewesen. Und wie sehr die Europäische Union am Boden ist, zeigt ja, dass es kaum abgestimmtes europäisches Handeln gegeben hat. Weder bei der Frage, wann und wo werden Grenzkontrollen eingeführt, wie dämmt man das Virus ein, noch bei der Frage, wie werden die Flüchtlingsschutzrechte gewährleistet durch eine gemeinsame Aufnahme der Schutzbedürftigen. All das hat Europa versagt. Das Einzige, was man vielleicht und was man auch sieht, ist, dass natürlich das europäische Gesundheitssystem am Ende nur so stark ist wie sein schwächstes Mitgliedsland. So, also zu glauben, es reicht, hier eine Insel der Glückseligen zu schaffen und was drumherum passiert, ist egal. Dafür gibt es inzwischen zu viel Bewegung und zu viel Austausch. Ja. Das Virus macht da nicht an der Grenze halt.
Ich habe eine Frage aus dem Chat. Bist du für ein europäisches Gesundheitssystem?
Ich bin auf jeden Fall für europäische soziale Standards, die eingeführt werden.
Jonas, wir machen noch mal ein paar. Hans, du kannst gleich immer noch mal ein paar schnelle Fragen. Jonas, wir wissen.
Okay. Noch ein Satz. Ich bin sehr dafür, dass es eine europaweite Gesundheitsversicherung gibt für Menschen, die in unterschiedlichen europäischen Ländern tätig sind.
Jonas möchte wissen, wie hat sich, seit die SPD eine neue Spitze hat, die Kommunikation bzw. Beziehung zwischen Linken und SPD geändert?
Also wenn jetzt nicht die Corona-Krise und das Kontaktsperre quasi dazwischen gekommen wäre, wären wir auch schon zusammen essen gegangen. Aber das gab jetzt immer dort, wo wir uns davor getroffen haben, war das sehr sympathieträchtig und es gibt dann kurzen Draht, wenn man sich mal abstimmen muss.
De Roy möchte als Parteimitglied der Linken wissen, ob der Mitgliedsbeitrag ausgesetzt wird.
Na, ich glaube, was man sagen kann, dass aktuell niemand rausgeschmissen wird, wenn er nicht zahlen kann. Aber natürlich ist es auch eine Zeit, wo wir als Partei, also wer geben kann und wer spenden kann, soll das machen, weil wir kriegen ja keine Konzernspenden. Aber wir haben auch einen Passus, wenn man sagt, wenn man vor Ort anmeldet, ich habe gerade keine Einnahmen oder ich habe gerade kein Einkommen, dann kann man den auch generell anmelden, auch außerhalb von Corona-Zeiten übrigens.
Hans, deine letzte Frage.
Ja, ich springe noch mal zu Europa. Wie kommt der Macron vor?
Ja, Macron, das ist ja vielleicht so die personalisierte Verkörperung dessen, wofür hierzulande Schwarz-Grün stehen würde. So ein modernisierter, ganz fester herkommt, aber im Grunde des Herzens halt Neoliberalismus. So, und das ist, glaube ich, nicht die Lösung. Also ich meine, es gibt halt natürlich gerade Figuren, die sind schlimmer in Europa und weltweit, aber der Kurs, für den Macron steht, das ist der Kurs des modernisierten Neoliberalismus, der wird uns nicht aus der Krise führen.
Gut, und das Letzte möchte inneres Gewissen wissen von dir. Hast du schon gehamstert? Und wenn ja, was?
Nee, gehamstert habe ich nicht. Also ich habe mich irgendwie an die Regel gehalten, eine leichte Vorratshaltung zu führen. Ich habe schon festgestellt, dass ich mehr Süßigkeiten als sonst einkaufe. was, keine Ahnung. Also irgendwann stand mal im Raum, ob nicht auch der Bundestag komplett abgeriegelt wird und dann alle Abgeordneten nicht und niemand mehr rauskommt. Da habe ich gedacht, oh Gott, wir brauchen vielleicht doch ein paar Flaschen Alkohol im Büro, wenn wir hier wochenlang festsitzen miteinander. Aber gut, das steht jetzt gerade nicht. Insofern, nee, wir machen nur vernünftige Vorratswirtschaft.
Hat dich überrascht, dass Toilettenpapier gehamstert wird? Nudeln, Backwaren?
Es sind jetzt nicht so die attraktivsten. Ne? Ich finde das ja in Frankreich sympathischer. Da ist Rotwein und Kondome ausverkauft. Das finde ich, das irgendwie, das spricht für eine schönere Quarantäne.
Da schließe ich den Bogen. Da gibt es anscheinend schon das Recht auf Sex. Katja, vielen Dank. Meine letzte Frage, wird eure Vorstandswahl jetzt auch ausgesetzt?
Das, Noch, bisher sind ja alle Veranstaltungen erstmal nur bis ab Mitte, Ende April abgesagt. Wir haben es von uns aus jetzt noch nicht abgesagt, aber also wenn es jetzt nicht große Fortschritte gibt bei der Entwicklung eines Impfstoffs, sehen wir nicht, dass die Verbote von Veranstaltungen bis dahin gelockert werden.
Marie fragt, trittst du denn wieder an?
Ja, wenn es jetzt normale Zeiten wären, hätte ich die Erklärung, die schon seit langem geschrieben ist, jetzt in diesen Wochen verkündet. Aber jetzt haben wir ja gerade eine besondere Situation.
Bitte.
Oh, ja. Nee, wir haben jetzt eine besondere Situation, wo wir nicht wissen, ob der Parteitag so wie geplant stattfindet oder ob er nochmal verschoben wird um ein paar Monate. Und da wir jetzt als Partei wirklich viele Aufgaben haben, aber nicht die Aufgabe haben, uns eine Personaldebatte zu liefern, das würde, glaube ich, an den Sorgen der Menschen vorbeigehen. Ist
aber
heute nicht der Zeit.
Wir müssen Schluss.
Ja. Aber das heißt, deine innere Entscheidung ist schon gefallen.
Die Erklärung war schon vor Wochen geschrieben, ja.
Und die ändert sich auch. Ja.
Die ändert sich nicht mehr?
Okay. Die ändert sich nicht mehr? Nee?
Ja. Na, gut. Gut, wir bedanken uns bei Katja Kipping, der Parteivorsitzende der Linken. Morgen, Leute, geht es weiter. 14 Uhr mit Katja Riemann, der Schauspielerin, und um 15.30 Uhr mit unserem Vizekanzler Olaf Scholz. Seid dabei, unterstützt uns und bye bye. Danke, Katja. Danke, Hans.
Bye bye. Ciao.